handhabten. Bei uns wurden die Bücher unten im Dorf schön gedruckt. Gelernte Facharbeitermönche schnitzten tibetanische Schriftzeichen in feines Holz. Sie schnitzten sie mit einer Langsamkeit, die eine absolute Genauigkeit und Wiedergabe bis ins kleinste Detail garantierte. Nachdem der Schnitzer jedes zu druckende Brett fertiggestellt hatte, nahm es ein anderer und schliff das Brett, bis es glatt war und keine rauen Stellen mehr hatte. Dann wurden die geschnitzten Bretter weggebracht und wieder von einem anderen, hinsichtlich des Textes, erneut auf das Genaueste überprüft, denn in die tibetanischen Bücher durften sich keine Fehler einschleichen. Zeit spielte keine Rolle, nur Genauigkeit. Alle geschnitzten und sorgfältig polierten und nach Fehlern und fehlerhaften Stellen überprüften Bretter wurden den Druckermönchen übergeben. Diese legten sie mit der geschnitzten Seite nach oben auf die Werkbank und rollten Tinte auf die erhöhten, geschnitzten Worte. Natürlich wurden die Worte alle Seiten verkehrt geschnitzt, sodass sie wieder auf die richtige Weise erschienen, wenn sie gedruckt wurden. Die eingefärbten Bretter wurden noch einmal sorgfältig überprüft, um sicherzugehen, dass auch jede Stelle mit Tinte versehen war. Dann wurde schnell ein steifes Papier, ähnlich dem Papyrus der Ägypter, über den mit Tinte versehenen Buchstaben ausgebreitet. Mit einem leichten Druck wurde über die Rückseite des Papiers gerollt und das Papier mit einer flinken Bewegung wieder von der Druckoberfläche abgezogen. Zugleich nahmen Mönchinspektoren die Seite und überprüften sie genau auf irgendwelche Fehler und Schwachpunkte, und wenn es welche gab, dann wurde das Papier nicht weggeworfen oder verbrannt, sondern gebündelt. In Tibet werden die gedrückten Worte fast als heilig angesehen. Es wird dem gelehrten Wissen gegenüber als Beleidigung angesehen, Papiere, die Worte des Wissens oder religiöse Worte enthielten, zu zerstören oder zu verstümmeln. Daher hat Tibet im Laufe der Zeit Bündel über Bündel und Haufen über Haufen leicht fehlerhafter Seiten angehäuft. Wenn die Papierseite als zufriedenstellend gedruckt angesehen worden war, dann konnten die Drucker fortfahren und mehrere Blätter herstellen, die wiederum einzeln und wie das erste aufs Genaueste nach Fehlern überprüft wurden. Früher pflegte ich oft den Druckern bei der Arbeit zuzusehen. Und im Laufe meines Studiums musste auch ich ihre Arbeit erlernen. Ich schnitzte und druckte Reservedrucke. Danach schliff ich die Schnitzereien und brachte unter übergenauer Aufsicht die Tinte auf. Später druckte ich auch Bücher. Die tibetanischen Bücher sind nicht gebunden, wie die westlichen Bücher. Ein tibetanisches Buch ist eine lange, oder besser gesagt, eine breite aber sehr kurze Angelegenheit, weil sich eine tibetanische gedrückte Linie über einen Meter lang erstreckt, doch die Seite ist vielleicht nur gerade etwa 30 cm hoch. Alle Seiten, die die notwendige Seitenzahl ergaben, wurden sorgfältig ausgelegt, damit sie mit der Zeit, es bestand keine Eile, trocknen konnten. Nach einer längeren Periode des Trocknens wurden die Bücher zusammengestellt. Zuerst kam ein Brettunterteil, an dem zwei Bänder befestigt waren. Darauf wurden die Buchseiten in korrekter Reihenfolge zusammengesetzt. Und wenn jedes Buch so zusammengestellt war, kam auf jeden Stoß gedruckter Seiten ein weiteres schweres Brett, das den Einband bildete. Dieses schwere Brett enthielt sehr knifflige Schnitzereien, es zeigte vielleicht eine Szene des Buches und natürlich enthielt es den Titel. Die zwei Bände vom Unterbrett wurden auf dem Oberbrett mit starkem Druck zusammengebunden, sodass alle Seiten eine kompakte Masse ergaben. Ganz spezielle und wertvolle Bücher wurden dann sorgfältig in Seide eingewickelt und der Umhüllung versiegelt, sodass nur die mit besonderer Erlaubnis eine solche Umhüllung öffnen und den Frieden dieser so sorgsam gedrückten Bücher stören durften. Es schien mir, dass auf vielen dieser westlichen Bilder die Frauen außergewöhnlich leicht gekleidet abgebildet waren. Ich nahm an, dass es in diesen Ländern sehr heiß sein musste, denn wie sonst konnten Frauen in einem solch dürftigen Zustand herumlaufen? Auf einem der Bilder lagen Leute herum, offensichtlich tot, während ihnen ein anrüchig aussehender Mann gegenüberstand, der in der Hand ein Stück Eisenrohr, aus dem es rauchte, hielt. Was er damit bezweckte, konnte ich nicht verstehen, denn meinem eigenen Eindruck nach zu urteilen, machten es sich diese westlichen Menschen zum Hobby, herumzugehen und einander zu töten. Dann kamen starke Männer, die merkwürdige Kleider trugen. Sie gingen auf die Person mit dem rauchenden Eisen zu und befestigten an seinen Händen oder Handgelenken metallene Dinge. Die leicht gekleideten Damen störten mich überhaupt nicht, noch erweckten sie ein besonderes Interesse in mir. Denn die Buddhisten und Hindus und in der Tat alle Leute im Osten wussten sehr wohl, dass die Sexualität im menschlichen Leben notwendig war. Es war bekannt, dass die sexuelle Erfahrung vielleicht die höchste Form von Verzückung war, die der Mensch während der körperlichen Existenz erfahren konnte. Aus diesem Grund zeigen viele unserer religiösen Bilder Mann und Frau, gewöhnlich als Gott und Göttin bezeichnet, in inniger Umarmung. Und weil die Tatsache des Lebens und der Geburt so gut bekannt war, gab es keinen besonderen Grund, diese Tatsachen zu verhüllen, und manchmal wurde ein Detail beinahe fotografisch dargestellt. Für uns war das in keiner Weise pornografisch oder unsittlich, sondern lediglich eine ganz gewöhnliche Methode, um darauf hinzuweisen, dass mit der Vereinigung zwischen Mann und Frau gewisse spezifische Empfindungen erzeugt werden konnten. Man erklärte uns, dass mit der Vereinigung von Seelen eine noch viel größere Freude erfahren werden konnte, doch das wäre dann nicht auf dieser Erde. Aus Gesprächen mit Händlern in der Stadt Lhasa, im Dorf Schö und am Wegrand des Westers sammelte ich die erstaunliche Information, dass es in der westlichen Welt als unsüchtig galt, wenn man die Kleider auszog und sich gegenseitig betrachtete. Ich konnte nicht verstehen, warum das so sein sollte. Es schien doch die grundlegendste Tatsache des Lebens zu sein, dass es zwei Geschlechter geben musste. Ich erinnerte mich an ein Gespräch mit einem alten Händler. Regelmäßig reiste er auf der Route zwischen Kalimpong in Indien und Lhasa hin und her. Schon über längere Zeit machte ich es mir zur Aufgabe, ihn am Westtor zu treffen und ihn für einen weiteren erfolgreichen Besuch in unserem Land zu begrüßen. Oft standen wir da und unterhielten uns eine Weile. Ich erzählte ihm die Neuigkeiten aus Lhasa und er erzählte mir die Neuigkeiten der großen Welt außerhalb. Oft brachte er auch Bücher und Magazine für meinen Mentor, den Lama Mingya Dongdub, mit, und ich hatte dann die angenehme Aufgabe, sie ihm abzuliefern. Dieser Händler sagte mir einmal: "Ich habe dir schon so viel von den Leuten im Westen erzählt, doch verstehen tue ich sie immer noch nicht. Vor allem eine Aussage ergibt keinen Sinn für mich. Sie sagen, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes erschaffen ist, und trotzdem haben sie Angst, ihren eigenen Körper zu zeigen, von dem sie behaupten, er wäre nach dem Ebenbild Gottes erschaffen. Heißt das vielleicht, dass sie sich der Form Gottes schämen?" Er sah mich fragend an. Doch ich wusste es natürlich auch nicht und konnte seine Frage nicht beantworten. Der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes erschaffen. Also, wenn Gott die absolute Perfektion ist, das der Fall sein sollte, dann sollte es doch auch keine Scham geben, das Abbild Gottes zu entblößen. Wir sogenannten Heiden schämen uns doch auch nicht unserer Körper. Wir wissen, dass es ohne ein Sexualleben keinen Fortbestand der Rassen gäbe und dass die Sexualität bei passendem Anlass und selbstverständlich in der richtigen Umgebung die Spiritualität des Mannes und der Frau erhöht. Ebenso erstaunt war ich, als man mir sagte, dass einige Männer und Frauen, die vielleicht schon jahrelang verheiratet waren, noch nie den Körper des anderen nackt gesehen hatten. Und, als mir dann noch gesagt wurde, und ich mir das vorstellte, dass sie nur bei geschlossenen Gardinen und am Dunkeln Liebe machten, da dachte ich, mein Informant halte mich für ein Landei, der wirklich zu blöd war, um zu wissen, was in der Welt vorging. Nach einem solchen Gespräch beschloss ich, dass ich bei der nächstbesten Gelegenheit meinen Mentor, den Lama Mingya Dongdub, über diese in der westlichen Welt praktizierte Sexualität fragen würde. Ich wandte mich vom Westtor ab und spurtete los über die Straße dem engen und gefährlichen Pfad zu, den wir Jungen vom Kakbori für gewöhnlich dem regulären Weg bevorzugten. Diesen Weg hätte selbst einem Bergsteiger Furcht eingejagt. Häufig jagte er aber auch uns Furcht ein, doch es war Ehrensache, nicht den anderen Weg zu nehmen, außer, wenn wir in Gesellschaft der Senioren und vermutlich Überlegeneren waren. Die Art des Aufstiegs beinhaltete das Klettern von Hand und von Felszacken zu Felszacken. Gefährlich hingen wir manchmal an gewissen exponierten Stellen in der Luft und taten Dinge, die keine vernünftige Person tun würde, nicht einmal, wenn man ihr dafür ein Vermögen böte. Schließlich kam ich oben an und ging auf einer Route ins Kakpori, die uns ebenfalls bekannt war. Und hätten die Aufseher auch davon gewusst, hätte es ihnen einen gehörigen Schrecken eingejagt. So stand ich schließlich im Hof und war viel mehr außer Puste, als wenn ich den normalen Weg genommen hätte, doch die Ehre war damit gewahrt. Ich hatte die Spritztour sogar noch schneller aufwärts geschafft, als einige Jungen den Weg abwärts. Ich schüttelte den Staub und die kleinen Steine aus meiner Robe und leerte meine Schale, in die ein paar Pflanzen gefallen waren. Als ich mich einigermaßen präsentabel fühlte, machte ich mich ins Innere auf und begab mich auf die Suche nach meinem Mentor, dem Lama Mingya Dongdub. Als ich um eine Ecke bog, sah ich ihn vor mir und rief ihm zu: "Oh, ehrenwerter Lama." Er blieb stehen, machte kehrt und kam auf mich zu. Eine Handlung, die vermutlich keine andere Person im Kakpori getan hätte, denn er behandelte jedermann, ob alt oder jung, gleichwertig. So wie er zu sagen pflegte: "Es ist nicht die äußere Form, es ist nicht der Körper, den man zur Zeit renne hat, der zählt, sondern das, was in ihm drin ist, was den Körper lenkt." Mein Mentor war selbst eine hohe Inkarnation, der bei seiner Rückkehr in einen Körper leicht erkannt werden konnte. Es war eine unvergessene Lektion für mich, dass dieser große Mann immer einfach blieb und die Gefühle jener berücksichtigte, die nicht unbedingt so hoch, sondern einige, um es ganz offen zu sagen, ausgesprochen niedrig waren. Na, Lobsang, sagte mein Mentor, ich habe dich den verbotenen Pfad hochkommen sehen, und wenn ich ein Aufseher gewesen wäre, dann hätte es jetzt an verschiedenen Stellen empfindliche Schläge gesetzt, sodass du froh gewesen wärest, dich für ein paar Stunden nicht hinsetzen zu müssen. Er lachte und sagte, wie auch immer, im Wesentlichen habe ich früher dasselbe getan. Es erfüllt mich immer wieder mit einem möglicherweise verbotenen Nervenkitzel, wenn ich sehe, wie andere tun, was ich selber nicht mehr kann. Nun, aber warum die Eile, Lobsang? Ich sah zu ihm auf und sagte, ehrenwerter Lama, ich habe schreckliche Dinge über die Leute in der westlichen Welt gehört und bin verwirrt, weil ich nicht sagen kann, ob man mich nur auslacht oder, ob man mich vielleicht noch schlimmer als sonst zum Narren halten will, oder ob die Phänomene, die mir erzählt wurden, auch wirklich Tatsachen sind. Komm mit mir, Lobsang, sagte mein Mentor, ich bin gerade dabei in mein Zimmer zu gehen, um zu meditieren. Doch lass uns lieber über diese Dinge sprechen. Die Meditation kann warten. Wir machten Kehrt und schritten Seite an Seite zum Zimmer des Lama Mingya Dongdub, von dem aus der Juwelenpark zu sehen war. Ich betrat das Zimmer hinter ihm und bevor er sich hinsetzte, klingelte er dem Bediensteten, uns Tee zu bringen. Dann ging er mit mir an seiner Seite zum Fenster hinüber und wir schauten auf das schöne, weite Land. Ein Land, das vielleicht eines der schönsten auf der ganzen Welt war. Unter uns, etwas zu unserer Linken, befand sich der reich bewaldete Garten, bekannt als Nobulinga oder Juwelenpark. Das herrlich klare Wasser funkelte unter den Bäumen, und der kleine, auf eine Insel gesetzte Tempel seiner Heiligkeit leuchtete im Sonnenlicht. Jemand überquerte gerade den erhöhten Steinweg über den Damm, ein Weg, der aus flachen Steinen mit Zwischenräumen bestand, sodass das Wasser frei fließen und die Fische ohne Hindernis schwimmen konnten. Ich schaute aufmerksam hinunter und dachte, dass ich ein hohes Mitglied der Regierung ausmachen konnte. Ja, Lobsang, er ist auf dem Weg zu seiner Heiligkeit, sagte mein Mentor, als Antwort auf meine unausgesprochenen Gedanken. Zusammen beobachteten wir das Geschehen eine Weile, denn es war angenehm von hier aus auf den Park und den dahinterliegenden Fluss des Glücks zu schauen, der funkelte und tanzte, als ob er Freude an diesem schönen Tag hätte. Wir konnten auch bis hinunter zur Fähre sehen. Einer meiner Lieblingsorte. Es war eine für mich eine nie endende Quelle der Freude und des Staunens, zu sehen, wie der Fährmann sein luftgefülltes Hautboot bestieg und fröhlich auf die andere Seite paddelte. Unter uns, zwischen uns und der Nobulinga, zogen die Pilger langsam die Linkho-Straße entlang. Sie gingen einher und würdigten unserem eigenen Kakbori kaum einen Blick, sondern hielten konstant Augende, die die Fähre benutzen wollten. Einige aber benutzten sie auch, um in den Lamas Garten zu gelangen, der sich auf der anderen Seite der Fährstraße befand. Der Bedienstete brachte uns Tee sowie feines Essen. Mein Mentor, der Lama Mingya Dongdub, sagte, komm, Lobsang, lass uns unser Fasten brechen, denn Männer, die debattieren wollen, dürfen im Rennen nicht leer sein, es sei denn ihre Köpfe erweisen sich ebenfalls als leer. Er setzte sich auf eines der harten Kissen, die wir in Tibet anstelle von Stühlen benutzten. So sitzen wir mit überschlagenen Beinen am Boden. Als er saß, bedeutete er mir, seinem Beispiel zu folgen, das ich eiligst befolgte, denn der Anblick von Essen veranlasste mich immer zur Beeilung. Wir aßen ziemlich schweigend. In Tibet, speziell unter den Mönchen, hält man es nicht für geziemt, während des Essens zu sprechen oder Lärm zu machen. Mönche allein aßen schweigend, doch wann immer sie in großer Zahl versammelt waren, las ein Vorleser laut aus dem Heiligen Buch vor. Der Vorleser saß auf einem erhöhten Platz, von wo aus er zum einen sein Buch sah und zum anderen über die versammelten Mönche blicken und sofort jene sehen konnte, welche nur in das Essen vertieft waren und keine Zeit für seine Worte fanden. Wenn Mönche in einer großen Versammlung aßen, waren auch Aufseher anwesend, die darauf achteten, dass außer dem Vorleser keiner sprach. Doch wir waren allein. Wir wechselten ein paar vereinzelte Bemerkungen, denn wir wussten, dass viele der alten Sitten, wie z.B. während des Essens ruhig zu sein, gut für die Disziplin war, wenn man sich in der Masse befand. Aber für zwei wie wir, war es nicht unbedingt notwendig. So klassifizierte ich mich in meiner Einbildung als ein außerordentliches Mitglied der wirklich großen Männer in unserem Land. Nun, Lobsang, sagte mein Mentor, als wir unser Mahl beendet hatten, erzähle mir, was dich so beunruhigt? Ehrenwerter Lama, sagte ich etwas aufgeregt, ein Händler, der hier vorbeikam und mit dem ich am Westtor über alltägliche Belange gesprochen habe, erzählte mir über die Leute im Westen sehr Ungewöhnliches. Er sagte mir, dass sie dächten, unsere religiösen Bilder seien obszön. Er erzählte mir unglaubliche Dinge über ihre Sexgewohnheiten, und ich bin mir nicht sicher, ob er mich nur zum Narren hält. Mein Mentor sah mich an und überlegte einige Augenblicke, dann sagte er, um über diese Angelegenheit zu sprechen: Lobsang, brauchen wir mehr Zeit als nur eine Sitzung. Wir müssen auch noch zum Gottesdienst gehen, der bald beginnen wird. Also lass uns zuerst nur einen Aspekt diskutieren, wollen wir? Ich nickte eifrig, weil mich dies wirklich vor ein großes Rätsel stellte. Mein Mentor sagte dann, der Ursprung von all dem entstand in den Religionen. Die Religionen im Westen sind anders, als die Religionen im Osten. Wir sollten uns dies vielleicht einmal ansehen und sehen, welche Beziehung das zu dem Thema hat. Er richtete seine Robe etwas bequemer zurecht und klingelte dem Bediensteten, der den Tisch abzuräumen sollte. Als das erledigt war, wandte er sich wieder an mich und begann eine Diskussion, die ich höchst interessant fand. Lobsang, sagte er, wir müssen zwischen einer Religion im Westen und unserer eigenen buddhistischen eine Parallele ziehen. Du wirst von deinem Unterricht erkannt haben, dass im Laufe der Zeit, die Lehre unseres Herrn Gautama etwas abgeändert wurde. Über die Jahre und Jahrhunderte, die seit dem Dahinscheiden des Gautama und seiner Erhöhung in die Buddha-Würde auf der Erde vergangen sind, wurde die Lehre, die er persönlich lehrte, verändert. Einige von uns denken, sie hätte sich zum Schlechteren verändert. Andere dagegen denken, man hätte die Lehre mit den modernen Gedanken in Einklang gebracht. Er sah mich an, um zu sehen, ob ich ihm mit der nötigen Aufmerksamkeit folgte und ob ich das, was er sagte, auch verstand. Ich verstand es sehr gut und konnte ihm auch folgen. Er nickte mir kurz zu und fuhr dann fort. Wir hatten unser großes Wesen, das wir Gautama und einige Buddha nennen. Die Christen hatten auch ihr großes Wesen, das ihnen gewisse Lehren brachte. Legenden und in der Tat auch wahre Berichte belegen die Tatsache, dass ihr großes Wesen, ihrer eigenen Schrift gemäß, in die Wüste wanderte. In Wirklichkeit jedoch besuchte es Indien und Tibet auf der Suche nach Informationen und Wissen über eine Religion, die für die westliche Mentalität und Spiritualität geeignet wäre. Dieses große Wesen kam nach Lhasa und besuchte tatsächlich unsere Kathedrale Yokang. Danach kehrte das große Wesen wieder in den Westen zurück und formulierte eine Religion, die in jeder Weise großartig und für die westlichen Menschen gut geeignet war. Mit dem Ableben des großen Wesens von dieser Erde, sowie auch unser eigener Gautama, entstanden in der christlichen Kirche gewisse Meinungsverschiedenheiten. Ungefähr 60 Jahre nach seinem Tod wurde ein Konzil oder Versammlung an einem Ort namens Konstantinopel abgehalten. An der christlichen Lehre, der christlichen Religion wurden einige Veränderungen vorgenommen. Vermutlich hatten einige Priester jener Tage das Gefühl, sie müssten ein paar Martyrien einführen, um die widerspenstigsten ihrer Kirchengemeinde zur Ordnung zu rufen. Wieder sah er mich an, um zu sehen, ob ich ihm folgte. Wieder gab ich ihm zu verstehen, dass ich ihn nicht nur verstand, sondern dass mich das sehr interessierte. Diese Männer, die an diesem Konzil in Konstantinopel im Jahre teilnahmen, waren Männer, die den Frauen gegenüber nicht sehr wohlgesinnt waren, genauso wie einige unserer Mönche schon bei dem Gedanken an eine Frau sich der Ohnmacht nahe fühlen. So betrachtete die Mehrheit die Sexualität als etwas Unreines, etwas auf das man nur im Falle einer absoluten Notwendigkeit zurückgreifen durfte, um die Rasse zu vermehren. Es waren Männer, die selber keinen großen Sexualtrieb hatten. Zweifellos hatten sie andere Triebe, vielleicht waren einige sogar spiritueller Natur, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie am Jahre festsetzten, dass die Sexualität unrein und ein Teufelswerk war. Sie fanden, dass die Kinder unrein auf die Welt kamen und nicht würdig waren, eine Anerkennung zu erhalten, bis sie nicht auf irgendeine Weise zuerst reingewaschen waren. Er hielt einen Augenblick inne, und dann lächelte er, während er sagte, ich weiß nur nicht, was mit all den Millionen von Babies geschehen sollte, die vor diesem Treffen in Konstantinopel geboren wurden. Du musst verstehen, Lobsang, dass ich dir über das Christentum nur Auskunft geben kann, so wie ich es verstehe. Wenn du eines Tages selber unter diesen Menschen lebst, wirst du vermutlich einen anderen Eindruck oder andere Erkenntnisse erhalten, die von meiner Meinung und Lehre unter Umständen abweichen. Als er gerade seine Darlegung beendet hatte, ertönten die Muscheln und die Tempeltrompeten plärrten. Rund um uns herum war ein geordnetes Treiben im Gange, während sich die disziplinierten Männer für den Gottesdienst bereit machten. Auch wir erhoben uns und strichen unsere Roben zurecht, bevor wir uns hinunter zum Tempel für den Gottesdienst aufmachten. Bevor er mich am Eingang verließ, sagte mein Mentor, komm nachher wieder in mein Zimmer, Lobsang, wir wollen unsere Diskussion dann fortsetzen. Ich betrat den Tempel und nahm meinen Platz unter meinen Kameraden ein. Ich sagte meine Gebete und dankte meinem eigenen speziellen Gott, dass ich so wie mein Mentor ein Tibetaner war. Es war wunderschön in dem alten Tempel. Der Hauch der Verehrung und die sanftes zähwebenden Wolken des Weihrauchs hielt uns in Verbindung mit den Menschen auf anderen Existenzebenen. Weihrauch ist nicht nur ein angenehmer Duft oder etwas, das den Tempel desinfiziert, sondern er ist eine lebendige Kraft, die so angeordnet wird, dass man bei der Auswahl eines bestimmten Weihrauchs tatsächlich die Schwingungsrate kontrollieren konnte. Heute Nacht verlieh der schwebende Weihrauch dem Tempel eine abgeklärte alte Weltatmosphäre. Ich schaute mich von meinem Platz unter den Knaben meiner Gruppe um und blickte in den dämmerigen Dunst des Tempelgebäudes. Das tiefe Singen der alten Lamas wurde ab und zu von den Silberglocken begleitet. Heute Nacht befand sich ein japanischer Mönch unter uns. Er war in seinem eigenen Land eine hohe Persönlichkeit und reiste durch unser weites Land, nachdem er sich eine Weile in Indien aufgehalten hatte. Er brachte seine Holztrommel mit. Holztrommeln spielen in der Religion der japanischen Mönche eine sehr große Rolle, und ich wunderte mich über die Gewandtheit des japanischen Mönchs. Die außergewöhnlichen Klänge, die er aus seiner Trommel hervorbrachte, erstaunten mich. Es war mir wirklich unbegreiflich, dass das Schlagen auf so eine Art hölzerne Box so musikalisch klingen konnte. Er hatte auch Klappern dabei, an denen kleine Glocken befestigt waren, und auch unsere eigenen Lamas begleiteten ihn mit Silberglocken und den großen Tempelmuscheln, die zur richtigen Zeit losdröhnten. Der ganze Tempel schien zu vibrieren. Die Wände selber schienen zu tanzen und zu schimmern, und in der Ferne schien sich der Dunst in den hintersten Nischen ein Gesichter zu formen. Gesichter lang verstorbener Lamas. Doch einmal mehr war der Gottesdienst viel zu früh beendet, und wie vereinbart eilte ich zu meinem Mentor, dem Lama Mingya Dondup. Du hast nicht viel Zeit vertrödelt, Lobsang, sagte mein Mentor freundlich, ich dachte schon, du würdest dich vielleicht aufhalten lassen und noch schnell eine deiner vielen Zwischenmahlzeiten einnehmen. Nein, ehrenwerter Lama, sagte ich bin bestrebt, noch mehr Aufklärung zu erhalten, denn das Thema Sexualität in der westlichen Welt hat sehr viel Erstaunen in mir hervorgerufen, nachdem ich so viel von den Händlern und anderen gehört habe. Er lachte und sagte, die Sexualität stößt überall immer auf sehr viel Interesse. Es ist schließlich die Sexualität, die die Menschen auf dieser Welt hält. Wir werden uns darüber unterhalten, so wie du es wünschst. Ehrenwerter Lama, Sie sagten vorher, dass die Sexualität die zweitgrößte Kraft der Welt ist. Was meinen Sie damit? Wenn doch die Sexualität so notwendig ist, um die Erde bevölkert zu halten, warum ist sie dann nicht die größte Kraft? Die größte Kraft in der Welt, Lobsang, sagte mein Mentor, ist nicht die Sexualität. Die größte Kraft überhaupt ist die Fantasie, denn ohne die Fantasie gäbe es keine sexuellen Impulse. Wenn ein Mann keine Fantasie hätte, dann wäre er an einer Frau gar nicht interessiert. Ohne Fantasie gäbe es weder Schriftsteller noch Künstler, es gäbe nicht einmal etwas Konstruktives oder Gutes. Aber, ehrenwerter Lama, sagte ich, Sie sagen, dass die Fantasie für die Sexualität notwendig ist? Und wenn das zutrifft, wie ist das denn mit den Tieren? Auch die Tiere besitzen Fantasie, Lobsang. Genauso wie die Menschen auch. Viele Leute denken, dass die Tiere geistlose Wesen ohne jede Form von Intelligenz und Vernunft sind. Doch ich, der ich schon erstaunlich viele Jahre gelebt habe, erkläre es dir anders. Mein Mentor sah mich an, dann deutete er mit dem Finger auf mich und sagte, du behauptest die Tempelkatzen zu lieben. Willst du mir etwa sagen, dass sie keine Fantasie haben? Du sprichst doch immer mit ihnen und bleibst stehen, um sie zu streicheln. Und bist du ihnen einmal vertraut? Dann warten sie ein zweites und drittes Mal und so weiter auf dich. Wenn dies lediglich eine gefühllose Reaktion oder nur ein Gehirnmuster wäre, dann würde die Katze nicht ein zweites oder drittes Mal auf dich warten, sondern sie würden warten, bis sich eine Gewohnheit entwickelt hat. Nein, Lobsang, jedes Tier besitzt Fantasie. Ein Tier stellt sich die Freude mit seinem Weibchen vor, und dann tritt das Unumgängliche ein. Als ich dazu kam, über das Thema nachzudenken, wurde mir erst bewusst, dass mein Mentor völlig recht hatte. Ich hatte schon kleine Vögel gesehen, kleine Hennen, die mit ihren Flügeln schlugen, sowie junge Frauen die Augen aufschlagen. Ich beobachtete auch schon kleine Vögel und sah ihr großes Verlangen, während sie auf ihr Männchen warteten, die von der unaufhörlichen Suche nach Nahrung zurückkehren sollten. Auch die Freude, mit welcher ein kleiner liebender Vogel sein Weibchen nach seiner Rückkehr begrüßte, war mir nicht entgangen. Es war mir nun klar, nachdem ich darüber nachgedacht hatte, dass Tiere eindeutig Fantasie hatten. Daher konnte ich den Sinn meines Mentors Bemerkung, dass die Fantasie die größte Kraft auf der Erde war, gut nachvollziehen. Einer der Händler sagte mir, dass je übersinnlicher eine Person wäre, desto mehr wäre sie gegen die Sexualität. Ist das wahr, ehrenwerter Lama, sagte ich, oder werde ich nur gefoppt? Ich habe so viele merkwürdige Dinge gehört, dass ich manchmal wirklich nicht mehr weiß, wie ich mich dazustellen soll. Der Lama Mingya Dongdob nickte betrübt, während er erwiderte, das ist absolut richtig, Lobsang. Viele Leute, die ein starkes Interesse an okkulten Dingen haben, sind der Sexualität gegenüber höchst abgeneigt, und das aus einem besonderen Grund. Man hat's dir zuvor schon einmal erklärt, dass die größten Okkultisten keine normalen Leute sind, d. h. Es stimmt körperlich etwas nicht mit ihnen. Die Person hat vielleicht ein ernstes Leiden, so z. b. Tuberkulose oder Krebs oder sonst irgendetwas dieser Art. Sie kann auch ein Nervenleiden haben, was immer es auch ist, sie leidet an einer Krankheit, und diese Krankheit erhöht die metaphysische Wahrnehmung. Er runzelte leicht die Stirn und fuhr fort, viele Leute finden, dass der sexuelle Impuls ein großartiger Trieb ist. Es gibt aber auch Leute, die aus dem einen oder anderen Grund Methoden anwenden, um diesen sexuellen Trieb zu vergeistigen und sich vielleicht spirituellen Dingen zuwenden. Und wenn ein Mann oder eine Frau einmal von einer Sache abgelassen hat, dann werden sie sehr oft zu strikten Gegnern dieser Sache. Es gibt keinen größeren Reformer und keinen größeren Kämpfer gegen das Unheil des Trinkens, als der bekehrte Trinker. Auf die gleiche Weise wendet sich eine Person, die der Sexualität einmal abgeschworen hat, vielleicht, weil sie den Anforderungen nicht genügte oder nicht befriedigt werden konnte, den okkulten Dingen zu. Die ganze Triebkraft, die vorher, erfolgreich oder auch nicht erfolgreich, vom sexuellen Abenteuer ausging, wird nun dem okkulten Abenteuer gewidmet. Doch leider führt dies dazu, dass diese Leute sehr oft unausgeglichen sind. Sie neigen zu Meinungen wie, dass man sich nur entwickeln könne, wenn man der Sexualität abschwöre. Nichts könnte wunderlicher und entstellter sein als das. Einige ganz hochstehende Leute sind in der Lage, sich eines ganz normalen Lebens zu erfreuen und sich dennoch in hohem Maße in der Metaphysik weiterzuentwickeln. Gerade in diesem Augenblick kam der Obermediziner Makinrop Nobu herein. Wir begrüßten ihn, und er setzte sich zu uns. Ich erkläre Lobsang gerade die Sache mit der Sexualität und dem Okkultismus, sagte mein Mentor. Ach ja, sagte der Lama Kinrop Nobu, es wird Zeit, dass er darüber Bescheid weiß. Ich habe schon seit längerer Zeit daran gedacht. Mein Mentor fuhr fort, es versteht sich daher von selbst, dass jene, die den Sexualverkehr normal anwenden, so wie er eigentlich angewendet werden sollte, ihre eigene spirituelle Kraft erhöhen. Die Sexualität ist eine Angelegenheit, die nicht missbraucht, aber andererseits, auch nicht abgelehnt werden sollte. Durch das Hervorrufen von Schwingungen in einer Person, kann sich die Person spirituell erhöhen. Wie auch immer, ich möchte dich jedoch darauf aufmerksam machen, sagte er, und schaute mich streng an, dass der Sexualakt nur von jenen vollzogen werden sollte, die sich lieben und sich durch gegenseitige Anziehung spirituell verbunden fühlen. Das, was unerlaubt und unzulässig ist, ist lediglich Prostitution des Körpers und kann genauso schädigend sein, wie das andere nützlich. So sollten ein Mann und eine Frau nur einen Partner haben und sich von allen Versuchungen fernhalten, die sie vom Weg der Wahrheit und Rechtschaffenheit wegführt. Der Lama Kinrop Nobu sagte, es gibt noch eine weitere Sache, ehrwürdiger Kollege, auf die du noch näher eingehen solltest. Es ist dies die Geburtenkontrolle. Ich werde jetzt wieder gehen, damit ihr euch darüber unterhalten könnt. Er erhob sich, verneigte sich schlicht und verließ den Raum. Mein Mentor wartete einen Augenblick, und dann sagte er, hast du schon genug davon, Lobsang? Nein, Herr, erwiderte ich, bin bestrebt, alles zu lernen, was mir möglich ist, denn all dies ist sehr sonderbar für mich. Dann solltest du wissen, dass die Leute in den frühen Tagen des Lebens auf Erden in Familien aufgeteilt waren. Auf der ganzen Welt verstreut befanden sich kleine Familien, aus denen im Laufe der Zeit große Familien wurden. Es schien jedoch unter den Menschen unvermeidlich zu sein, dass Streit und Zwietracht entstand und Familie gegen Familie kämpfte. Die Sieger töteten die Männer, die sie bezwungen hatten und nahmen deren Frauen in ihren eigenen Familien auf. Bald wurde klar, dass je größer die Familie war, die nun als Stamm bezeichnet wurde, desto mächtiger und sicherer sie gegenüber den Attacken anderer wurde. Er blickte mich etwas traurig an und fuhr weiter, die Stämme nahmen im Laufe der Jahre und Jahrhunderte an Größe zu. Einige Männer etablierten sich als Priester, jedoch Priester mit etwas politischer Macht und einem Auge auf die Zukunft gerichtet. Die Priester beschlossen, dass sie ein heiliges Edikt haben mussten, dass sie den Befehl Gottes nennen könnten, das dem Stamm als Ganzes helfen würde. Sie lehrten, dass man sich vermehren und fruchtbar sein sollte. In jenen Tagen war dies eine absolute Notwendigkeit, weil ihr Stamm sonst schwach und vielleicht völlig ausgelöscht würde. So sicherten sich die Priester damit die Zukunft ihres eigenen Stammes, indem sie den Leuten befahlen, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren. Wie auch immer, mit dem Vorübergehen von Jahrhunderten über Jahrhunderten wurde es völlig klar, dass die Welt einer Überbevölkerung zugehen würde, wenn sich die Weltbevölkerung in einem solch rasanten Tempo vermehrte. Es wird mehr Menschen geben, als Nahrungsmittel vorhanden sind. Etwas müsste dagegen unternommen werden. Ich konnte all dem gut folgen. Es machte Sinn für mich und ich war froh zu hören, dass meine Freunde am Pagokaling,